ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Alpencast. Heute mit dem Titel: Wie wird man eigentlich Bundestrainer? Am Mikrofon ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg. Zu Gast ist der Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft bei der Bundesgeschäftsstelle des DAV in München, Nico Schlickum. Hallo Nico, schön, dass du dem Alpencast zur Verfügung stehst.
Hallo Volker, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Sehr gerne. Nico, du bist ja auch bei uns zweiter Vorsitzender und auch Ausbildungsreferent in der Sektion Siegburg. Du arbeitest eng an der Schnittstelle zwischen Leistungssport und Bildung, das heißt in der Trainerausbildung. Wenn jemand vom Fach ist, dann bist du es. Du hast an der Sporthochschule Köln studiert und warst auch an der Universität in Innsbruck. Was bedeutet es für dich, wenn ich sage, du bist vom Fach?
Das ist eine gute Frage, vom Fach. Ich denke, ich habe vielleicht eine ganz gute Sicht aus zwei Perspektiven auf den Klettersport. Also ich kenne auf der einen Seite die sportpraktische Seite selber als Kletterer und als Trainer und auf der anderen Seite aber auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, wo man natürlich anders auf den Sport schaut, wenn es um Wissenslücken geht und auch so die Hintergründe und Wechselwirkungen innerhalb verschiedener Themengebiete im Klettersport, aber auch außerhalb des Klettersports, Wechselwirkungen mit Gesellschaft und Politik. Genau, deswegen ist so ich glaube, das ist ganz interessant, so diese beiden Perspektiven drauf zu haben.
Das heißt, wir können alle davon ausgehen, dass du auch sehr viel selbst unterwegs bist in den Bergen, du kletterst gerne oder machst du es dann mehr in der Kletterhalle? Wie ist das bei dir? Wie hat sich das entwickelt?
Also ich versuche immer noch Zeit draußen zu verbringen, mittlerweile aufgrund der Tatsache, dass ich ja im Wettkampfsport aktiv bin, bin ich natürlich viel in den Hallen. Aber ich war lange Zeit draußen klettern und versuche das auch allerdings dann in meiner Freizeit heute immer noch mir beizubehalten.
Das ist schön. Natur und auch in der Halle Technik und das Ganze drumherum. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Wie sieht dein Job in München aus? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was jetzt so ein Bundestrainer an der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins in München so treibt? Wie sieht der Job aus?
Ja, du hast es schon richtig gesagt. Ich bin Bundestrainer Bildung und Wissenschaft. Das heißt, wir haben ein größeres Bundestrainerteam mit einem Chefbundestrainer und mit verschiedenen Disziplintrainern, die dann für die einzelnen Wettkampfdisziplinen hauptverantwortlich sind. Wir haben Stützpunkttrainer, wir haben Disziplintrainer und haben so für die einzelnen Bereiche Experten und Spezialisten. Und ich bin verantwortlich für das Thema Wissenschaft und Bildung. Das heißt, im Grunde genommen bin ich eine Servicekraft, könnte man so sagen, für das Trainerteam. Und es geht darum, dass wenn wir im Laufe der Saison merken, wir haben Wissensbedarfe in unterschiedlichen Bereichen, wenn es um Training oder Wettkampf geht, wie können wir diese Wissensbedarfe mit einem breiten Netzwerk an Forschungspartnern, was uns in Deutschland zur Verfügung steht, seien es die Universitäten, wie jetzt die Sporthochschule, an der ich selber studiert habe, oder aber auch die Olympiastützpunkte, das Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig. Also es gibt ganz viele Akteure in Deutschland, die uns da unterstützen. Und ich versuche quasi die Fragen aus dem Training und aus der Wettkampfpraxis zu übersetzen in Forschungsprojekte, dann mit den Forschungspartnern.
Das heißt also, wenn du dann selber mal in einer Kletterhalle bist, kannst du natürlich jetzt nicht auf die da in München schimpfen. Was haben die sich denn hier wieder irgendwie ausgedacht, was wir alles beachten, als Trainer beachten sollen und machen sollen, sondern du bist ja Teil vom Team. Stehst du dir da nicht manchmal, ich will jetzt nicht sagen selber im Weg, oder gibt es da so einen Clash zwischen Theorie und Praxis, dass du sagst, du erlebst ja selber was in der Halle und du sitzt dann am Schreibtisch und machst die Wissenschaft? Wie ist denn das?
Das ist eine total gute Frage. Tatsächlich finde ich super interessant. Also ich erlebe das ganz häufig, dass uns im Studium das so kommuniziert wurde, naja, die Trainer haben ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da machen. Die haben ja nur so normale Verbandsausbildung. Da kommen wir auch noch drauf. So wie ist eigentlich so der klassische Weg zum Trainer hin? Das macht ja der Alpenverein selber. Also wir bilden die Trainer aus, aber das ist natürlich kein Studium. Mhm. Und dann stehen schon viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da und meinen, dass sie doch viel mehr Ahnung von dem Sport hätten als die Trainerinnen und Trainer in der Praxis. Mhm. Und auf der anderen Seite wird von Seiten der Trainerinnen und Trainer in der Praxis dann natürlich auch häufig in Richtung der Wissenschaft geschimpft, dass die ja eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da machen. Und irgendwer hat das mal so zusammengefasst mit einem Spruch, eine Theorie ist, wenn's in sich schlüssig ist. Mhm. Und in der Praxis muss ich das dann aber beweisen, ob es tatsächlich auch funktioniert oder nicht. Und da sind die Praktika dann immer ganz stolz drauf, dass sie sagen, wir haben eigentlich ja theoretisch keinen Plan von dem, was wir machen, aber offensichtlich funktioniert es doch.
Das heißt, du hast dann doch auch den Blick in beide Seiten, ne? Du betreust die Wissenschaft und weil du ja auch sagst, du bist auch selber interessiert, dich fit zu halten, draußen in der Natur oder auch in der Halle, kannst du ja, glaube ich, auch durch deine eigene Erfahrung so ein bisschen besser Theorie und Praxis im Auge behalten. Ich glaube, so sollte aber auch jeder Trainer, sei es auch Fußballtrainer, Handballtrainer, was weiß ich denn, Trainer, glaube ich, auch ticken, dass er eben immer den Blick auf beide Seiten hat. Das kann ich mir vorstellen, dass das bei dir der Fall ist, oder?
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass ich dadurch vielleicht ganz gut einschätzen kann, wo sind so auch die Grenzen der Wissenschaft. Mhm. Und im Leistungssport ist es ja einfach ganz, ganz hoch individuell. Also so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich muss auch das Training aussehen, weil wir alle unterschiedlichen Stärken und Schwächen haben. Und in der Wissenschaft geht es häufig um Grundlagen, um mittelwertsbasierte Theorien. Das heißt, so im Schnitt können wir sagen, funktioniert das so und so. Und im individuellen Fall haben wir aber, wir sagen ja in der Wissenschaft immer dazu, dass wir einen Standardfehler haben. Also wir haben eine Erwartungswahrscheinlichkeit, ne? Und die liegt nie bei 100%. Und dementsprechend ist natürlich so, dass ich, glaube ich, ganz gut verstehen kann, wo sind die Grenzen auch der wissenschaftlichen Forschung jetzt in Bezug auf die Übertragbarkeit ins Training.
Also es geht dann bei dir um Konzepte, um wissenschaftliche Konzepte, aber ich kann mir auch vorstellen, das Stichwort so wäre vielleicht auch Weiterentwicklung mit Blick auf Leistungssport. Also ich habe verstanden, es hat ja auch sehr viel mit Leistung im sportlichen Bereich zu tun, Leistungssport. Aber dann eben die Frage wäre jetzt, wenn man sagt, Konzepte weiterzuentwickeln, aus dem Leistungssport heraus zur Trainerausbildung zu sein, muss man sich die Trainerausbildung so vorstellen, dass das auch, dass schon die Trainerausbildung an sich schon Leistungssport ist? Oder würde man sagen, das ist noch nicht auf dem Niveau des Leistungssports? Der Trainer soll keine Sorge haben, dass man ihn überfordert. Er soll aber vielleicht Leute, die er ausbildet und trainiert, zum Leistungssport heranführen. Wie würdest du das beschreiben?
Also es ist natürlich so, dass die Rolle des Trainers eine andere ist als die des Sportlers. Und dementsprechend sage ich auch Interessierten immer so, das, was eine wichtige Voraussetzung ist, glaube ich, um als Trainer gut zu werden, ist ein Interesse an dem Sport zu haben, was über das eigene Sporttreiben hinausgeht. Also so war es bei mir auch. Ich wollte am Anfang einfach besser werden. Und dann habe ich irgendwann mich vertieft mit dem Sport auseinandergesetzt und habe versucht, den Sport zu verstehen. Und so sehe ich das auch heute in der Rolle des Trainers. Muss ich nicht der beste Athlet sein? Es hilft definitiv, weil ich einfach Bewegungen selber mal erlebt habe und auch Trainingsprozesse erlebt habe. Ich weiß, wie anstrengend Training sein kann, vor allen Dingen, wenn ich es mit Beruf und Schule vereinbaren muss. Und als Trainer bin ich ja auch immer Coach. Und dementsprechend hilft es auf alle Fälle, aber ich muss nicht selber im Weltcup geklettert sein, um ein guter Trainer zu sein.
Das hört man vielfach. Also man muss nicht unbedingt Weltmeister sein, um Weltmeister zu machen. Den Spruch habe ich schon öfter mal gehört. Aber ich glaube zu verstehen, dass du schon eben aus der Wissenschaft heraus geprägt bist, um eben das Spektrum abdecken zu können. Wie ist denn das, wenn wir jetzt sagen, Herausforderung, um neue Trainer überhaupt finden zu können? Wie stellst du das in der Bundesgeschäftsstelle in München an? Welche Konzepte gibt es dafür? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen mal runterbrechen von eben der Bundesebene bis runter in die Sektion, weil ich glaube, es ist ja eine Herausforderung, neue Trainer zu finden, zu motivieren, dass die eben das, was gefordert wird, abdecken können und wollen, vielleicht auch selber besser werden wollen. Aber es geht ja auch, glaube ich, darum, dass ein Trainer eben auch Mitglieder an irgendetwas heranführen möchte oder auch sollte. Kannst du den Weg vielleicht mal so ein bisschen aufzeichnen, nachzeichnen, dass man versteht, wie das in der Praxis umgesetzt werden könnte?
Also bezogen auf den ersten Teil der Frage ist es so, dass wir in der Bundesgeschäftsstelle tatsächlich versuchen, die Herausforderungen, die auf Sektionsebene bestehen, aber auch die Anforderungen, die der Sport durch seine Entwicklung mit sich bringt, miteinander zu vereinbaren und Ausbildungskonzepte dahingehend anzupassen und weiterzuentwickeln. Es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt bezogen auf den Leistungssport international konkurrenzfähige Athleten ausbilden will, dann muss ich das entsprechende Wissen auch in die Trainerausbildung überführen. Klar. Und auf den zweiten Teil der Frage, welche Herausforderungen gibt es bei der Gewinnung neuer Trainerinnen und Trainer? Da ist es ganz klar so, dass wir merken, dass wir viele Leute haben, die die Ausbildung besuchen, weil sie auch für sich selber als Sportler besser werden wollen. Und was es aber tatsächlich braucht, ist eigentlich Leute, die sich dann auf Sektionsebene ehrenamtlich engagieren, zunächst mal, um den Start ins Training auf regionaler Ebene zu ermöglichen. Und dann geht es natürlich weiter, wenn ich jetzt als Trainer C, das ist ja so der erste Schritt, den ich mache, auf Sektionsebene tätig werde, dann habe ich eine Gruppe von talentierten Kindern und Jugendlichen, die da trainieren. Und aus diesem Pool kann dann ein Landestrainer beispielsweise, der dann schon eine höhere Ausbildung hat, einzelne Athleten herausziehen, um die in die Kaderstrukturen so auf Landesebene mit zu überführen. Und für die Aufgabe brauche ich natürlich schon eine höhere Ausbildung. Da gibt es dann die B-Trainer-Ausbildung. Und dann gibt es jetzt neu auch noch eine A-Trainer-Ausbildung. Und das ist dann für den Übergang vom Landeskader hin dann in den Nationalkader. Aber auch da ist es so, dass wir ganz, 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 ganz lange immer noch mit ehrenamtlichen Landestrainern gearbeitet haben. Es gibt jetzt die ersten Landesverbände, die da umstellen auf eine hauptamtliche Trainer- und Trainerinnenstelle, weil es natürlich so ist, dass ich einfach im Leistungssport gewisse Trainingsumfänge realisieren muss. Und gerade im Kindes- und Jugendalter müssen diese Trainings einfach noch begleitet werden. Die Athletinnen und Athleten müssen ja ausgebildet werden. Wie funktioniert ein leistungssportliches Training? Und da ist einfach der Weg hin zur Professionalisierung unumgehbar.
Kann ich mir lebhaft vorstellen. Wenn wir uns mal die Sektionsebene anschauen, ich glaube, das ist ja vielleicht hoffentlich auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Alpencast ganz interessant. Ich habe die Hoffnung, dass schon auch ein paar Kolleginnen und Kollegen von anderen Sektionen zuhören. Wie kannst du mal kurz beschreiben, was du empfindest, was sind die schwierigsten Hauptblöcke bei der Trainerausbildung, die dann letztlich als Trainer C auf Sektionsebene dann Verantwortung übernehmen sollen? Wo würdest du da die größten Herausforderungen und Blöcke sehen?
Also ich glaube, tatsächlich ist es für viele Interessierte schwer, einen Verband oder einen Verein, eine Sektion zu finden, der die Trainerausbildung befürwortet. Es ist so, dass wir jedes Jahr mehr Interessenten als verfügbare Plätze in den Ausbildungen haben und dementsprechend braucht es eine Institution, das ist in der Regel eine Alpenvereinssektion, kann aber auch ein Gastverband sein, wie beispielsweise eine Universität oder ein anderer Sportverein, die diese Anmeldung dann vornimmt. Also ich kann mich nicht selber bei der Bundesgeschäftsstelle melden und sagen, ich möchte gerne eine Ausbildung machen, sondern ich brauche einen Verein. Und da ist es so, dass ganz viele Vereine noch mit ganz utopischen Vorstellungen im Ehrenamt dann arbeiten. Das heißt, es ist dann so, da geht der Verein erstmal in den Vorschuss und zahlt häufig diese Ausbildung. Und dann gibt es aber Sektionen, die da mit, ja, ich möchte es mal vorsichtig formulieren, aber mit doch sehr schwierigen ja, Vereinbarungen, Verträgen, freiwilligen Selbsterklärungen arbeiten, um eine Refinanzierung dann über ein ehrenamtliches Engagement quasi verpflichtend sicherzustellen. Und das ist natürlich was, ich habe das hier im Rheinland selber mal erlebt, dass ich im Studium dann mich erklären hätte müssen für eine Zeit von mehreren Jahren. Und da habe ich gesagt, das ist für mich überhaupt nicht möglich, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich in 3-4 Jahren bin. Wenn mein Studium durch ist, dann bin ich vielleicht wo ganz anders. Ja. Und ich glaube, da ist wichtig, dass wir hin zu flexibleren Modellen kommen. Und so habe ich das in der Alpenvereinssektion Siegburg halt erlebt. Da wurde ich damals aktiv angesprochen von dem Ausbildungsreferenten, weil der wusste, dass ich an der Sporthochschule studiere und damit einen Teil meiner Trainerausbildung quasi schon anerkannt bekommen habe. Da war einfach dieses Vertrauensverhältnis sehr schnell da. Der hat gesagt, pass auf, ich bin total begeistert, wenn junge Leute irgendwie sich motivieren für den Sport und ich würde dich gerne unterstützen und wir zahlen dir deine Ausbildung. Und ich glaube, dass das immer noch der beste Weg ist, einfach über eine ehrliche Vertrauensbasis und einen persönlichen Draht zu den Leuten dann auch hinterher sicherzustellen, dass dieses, naja, das ist halt ein Ehrenamt, dieses Gefühl entsteht, okay, das, was ich bekommen habe von der Sektion, das möchte ich auch wieder zurückgeben. Und so ist es ja bei mir heute auch so, dass ich im Grunde genommen, obwohl ich mit 2 Jobs, ich arbeite ja parallel noch an der Universität, ganz gut ausgelastet bin und mich trotzdem in der Freizeit dann noch in dem Verein engagiere und auch ja Verantwortung übernehme. Und ich glaube, da liegt ein wesentlicher Schlüssel drin, aber es braucht definitiv auch neue Konzepte, um Leuten den Einstieg ins Ehrenamt auf alle Fälle zu erleichtern und da flexiblere Möglichkeiten zu schaffen.
Das finde ich sehr wichtig, wie du das beschrieben hast. Das ist, glaube ich, ein dickes Brett, was dazu bohren ist. Ich versetze mich so ein bisschen in die Lage von Schatzmeistern, von Sektionen, vom Alpenverein, von dem Verein, dass man sagt, ja gut, wir gehen in Vorleistung, wir haben eine gewisse Kostenstruktur, die wir hier bedienen und bespielen müssen und wir erwarten schon, dass da was zurückkommt. Aber wenn man das ein bisschen pauschaler und globaler sieht, so wie du das gerade beschrieben hast, man investiert in einen Menschen und man kriegt der deutsche Alpenverein oder der deutsche Sport, die deutsche Sportkultur kriegt es ja dann doch irgendwie wieder zurück, sodass eben auch ein Alpenverein etwas für diesen, sagen wir mal, ich habe jetzt, sag jetzt mal Hochtrampf, für den nationalen Sportgedanken durchaus was tun kann. Aber ich habe Verständnis auch für die Schatzmeister, dass die so ein bisschen kalkulieren und rechnen müssen. Also man sollte das nicht verteufeln, was wir ja um Gottes Willen auch nicht tun.
Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist total berechtigt und jede Sektion ist nur dann erfolgreich, wenn sie über Jahre hinweg erfolgreich ist. Genau. Trotzdem muss ich natürlich mir überlegen, es gibt ganz viele private Akteure mittlerweile auf dem Klettersportmarkt und ich muss mit dem Geist der Zeit gehen, weil ich ansonsten auch natürlich Gefahr laufe, dass das Thema von anderen Akteuren immer mehr bespielt wird. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass es schon neue Ansätze und Initiativen braucht, weil wir einfach definitiv die größte Expertise und immer noch die beste Ausbildung haben. Und ich glaube, das ist was, das muss man in den Vordergrund stellen. Und es gibt keine Institution in Deutschland, die so eine fundierte Ausbildung anbietet. Und da muss man einfach Lösungen finden, wie man den Leuten dann den Einstieg ins Ehrenamt auch irgendwie ermöglicht.
Ja. Sind wir mal gespannt, was die nächste Hauptversammlung in Friedrichshafen bringt oder auch was die nächste Zeit im Deutschen Alpenverein überhaupt bringt. Das kann man ganz gespannt mitbeobachten. Das wird sich sicherlich abzeichnen, dass sich da in der Hinsicht eine Menge noch tun wird, tun muss. Also sollen wir vielleicht wirklich zuversichtlich sein. Nico, wir hören oft, dass eben nicht nur Trainer und Trainerinnen gebraucht werden, sondern auch die Funktion von Tourenleitern und Tourenleiterinnen. Es wird immer wieder gesagt, da könnten wir noch einige mehr in der Funktion gebrauchen, die eben dieses Ehrenamt abdecken. Eine ganz banale Frage: Steht nach deiner Meinung nach der Tourenleiter, die Tourenleiterin in der Herausforderung oder auch in der Beanspruchung in dieser Funktion, in der, ich sag mal salopp, in der Nahrungskette weit unter dem Trainer oder der Trainerin? Oder wie muss man sich die beiden Funktionen vorstellen von Expertise und Beanspruchung?
Jetzt muss ich mal ganz kurz aus meiner Bundestrainerrolle wieder rausschlüpfen und mir das Jäckchen des Ausbildungsreferenten in Siegburg wieder spielen.
Okay.
Das ist natürlich auf Sektionsebene so, dass wir genau unterscheiden zwischen Trainerinnen und Tourenleitern. Trainerinnen und Trainer sind solche Akteure, die in der Ausbildung tatsächlich auch tätig sind. Wenn wir jetzt neue interessierte Mitglieder haben, die sagen, hey, pass auf, ich möchte Klettern lernen, dann brauche ich Trainerinnen und Trainer, die beispielsweise Seil- und Sicherungstechnik vermitteln, sportliches Training erklären. Und die sind tatsächlich in einer ausbildenden Funktion. Und dann haben wir Tourenleiterinnen und Tourenleiter. Das sind auch Trainer. Also die machen erstmal die gleiche Ausbildung und sind dann aber für Gemeinschaftsfahrten mit Mitgliedern verantwortlich, die über diese Ausbildungsinhalte quasi schon verfügen, also die Kompetenzen schon erworben haben und dann sich in Gemeinschaft zusammenschließen und beispielsweise eine Woche ins Frankenjura fahren oder auch, wir haben ja nicht nur den Kletterbereich, sondern das Wandern, Bergsteigen, Skitouren, Canyoning, also wir haben ja ganz viele Bergsportarten, die wir bedienen und da kann man bei uns auf der einen Seite Ausbildung machen, um selber aktiv werden zu können, sicher und gesund. Und auf der anderen Seite haben wir dann Gemeinschaftstouren und die werden bei uns von Tourenleiterinnen und Tourenleitern durchgeführt. Manche von den aktiven Ehrenamtlern sind aber auch in Doppelfunktion tätig. Also
kann ich mir vorstellen, klar.
Genau. Und das sind aber erstmal auch Trainerin, weil sie eine Trainerausbildung erstmal machen müssen, weil sie natürlich auch im Rahmen von Gemeinschaftstouren dann eine Aufsichtsfunktion haben und eine Garantenstellung einnehmen, dementsprechend auch verantwortlich sind dafür, dass die Touren dann natürlich auch sicher durchgeführt werden.
Also unter dem Stichwort Verantwortung sind sie dann eben wirklich beide vergleichbar. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das war mir nicht so geläufig und bekannt. Ich hatte schon auch gedacht, da steckt ein etwas noch ausgeprägterer Unterschied dahinter. Aber eigentlich ist es ja logisch. Es geht ja um die Verantwortung, die man eben in dieser Führungsrolle, in dieser Führungsverantwortung, die man dann ausübt, auch hat. Also das kann ich nachvollziehen, dass man dann eben wirklich keine Tourenleiter auf Menschen loslässt, wo man sagt, die sind in der Nahrungskette, wie ich es vorhin despektierlich ausgedrückt hatte, stehen unter dem Trainer. Nee, die stehen auf einer Stufe, die haben gleichermaßen Verantwortung und tun ihr Bestes, um eben gut zu leiten, zu führen und tragen halt eben auch ein hohes Maß an Verantwortung. So habe ich das jetzt verstanden.
Unbedingt, genau, ja.
Nico, was kann denn eine Sektion oder auch sollte eine Sektion tun, um mehr anbieten zu können, dass letztendlich mehr Trainer und Tourenleiterinnen im Sektionsteam mitwirken wollen? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept? Weil ich höre von vielen Kolleginnen und Kollegen, auch anderer Sektionen, dass es doch so ein bisschen noch mangelt. Ne? Es fehlen noch Trainerinnen und Trainer, es fehlen noch Tourenleiterinnen und Tourenleiter. Ja, da muss doch ein bisschen was passieren. Was denkst du?
Also du beschreibst es vollkommen richtig. Es gibt natürlich einen Trainermangel, gerade im Nachwuchsbereich. Und also ich glaube, dass wir dazu hinkommen müssen, das meinte ich, dass wir uns überlegen müssen, warum sollte jemand bei uns aktiv werden? Und wenn ich das jetzt mal beschreibe, unter den Klettertrainern und Klettertrainern ist natürlich so, dass sich ein junger Student heute überlegen kann, gehe ich in die Kletterhalle und arbeite für 15 Euro die Stunde als Klettertrainer ohne große Ausbildung, denn es ist ja gesetzlich außerhalb von Bayern nicht geschützt, also kein geschützter Beruf. Jeder kann in Deutschland sich Klettertrainer nennen. Und das ist natürlich so, dass solche Akteure auch, das meinte ich vorhin, mit auf den Plan kommen. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie begegne ich dem? Und was macht mich denn als Alpenverein eventuell besser oder attraktiver, damit die Leute ihre Ausbildung auch bei mir nutzen? Und ich glaube, wir haben einfach einen Verein, einen Verband, der ganz, ganz viele Menschen vor allen Dingen mal vereint. Und wenn man sich die Mitgliederstruktur anschaut, dann haben wir einen hohen Anteil an Akademikern und Akademikerinnen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns jetzt in die Rolle von jungen Ehrenamtlichen oder Interessierten begeben, dann stelle ich mir die Frage, was brauchen die, um sich ehrenamtlich zu engagieren? Und das ist als allererstes mal Zeit. Das ist natürlich so, dass sich junge Leute überlegen, okay, ich habe limitierte Ressourcen, ich muss in meiner Zeit irgendwie Geld verdienen, weil ich brauche, und da beißt die Maus keinen Faden ab, ich brauche eine Wohnung, ich muss mir eventuell irgendwie einen Fahrbahnuntersatz finanzieren, ich muss Versicherungen zahlen, ich habe einfach ein Leben zu bestreiten.
Eben.
Und ich glaube, dass wir da als Alpenverein einfach einen riesengroßen Vorteil haben, wenn wir Informationen streuen, wenn wir diesen Leuten bei uns im Verein, und das machen wir ja in der Alpenvereinssektion in Siegburg, wenn wir diesen jungen Aktiven einfach Türen öffnen und sagen, pass auf, wenn du zu uns kommst, dann stehen dir tendenziell 4000 Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt Ehrenamtstage, wo wir bewusst mal Leute aus der Sektion einladen und sagen, wir brauchen jetzt für junge Aktive zum Beispiel mal ein Vorstellungsgespräch in einer Firma XY oder wir brauchen mal jemanden, der ein Wohnungsgesuch irgendwo teilt und zwar nicht irgendwo ja im Rheinland, wir kennen die Wohnungssituation, ja, sondern wir brauchen auch mal eine Möglichkeit irgendwo, dass jemand sagt, pass auf, ich kenne bei mir in der Nachbarstraße irgendwie jemanden und ich habe hier im Verein den jungen, engagierten Menschen. Ich möchte auch einfach mal Danke sagen für das, was er für den Verein leistet. Also gebe ich doch mal einen Kontakt weiter. Und ich glaube, das sind so diese Wege, die wir im Verein ganz anders nutzen können und auch sollten, als das jetzt beispielsweise ein kommerzieller Anbieter irgendwo kann. Ne? Und dementsprechend glaube ich, dass wir als Alpenvereinssektion einfach Menschen verbinden. Und ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Mehrwert neben einfach, und das muss man mal so sagen, der bestmöglichen Ausbildung bestehen. Ne? Also, man ist aber auch ganz schnell so dabei, dass man sagt, naja, wir müssen die Leute einfach mit der guten Ausbildung locken und da sage ich, naja, gut, okay, aber wenn die Ausbildung nicht Voraussetzung ist dafür, dass jemand als Klettertrainer arbeiten kann, dann muss ich einfach die vielen Vorzüge, die der Alpenverein mit sich bringt, mehr in den Vordergrund stellen und da sehe ich einfach das Netzwerk einfach ganz, ganz stark.
Das finde ich sehr schön, wie du das beschrieben hast. Das ist der Mehrwert eben eines Vereins, also nicht Vereinsmeierei, sondern eben das wirklich sinnhafte Ausleben von Vereinskulturen. Das hast du super beschrieben, denn die Vorteile, die man ja in einem großen Verein hat, das Backing, was dahinter steht für den Einzelnen oder dass man sich in einer Gemeinschaft dann auch wirklich wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Ich glaube, da haben wir gerade eben auch im Deutschen Alpenverein in den Sektionen haben wir eine ganze Menge zu bieten und ich glaube, dann kommt das Gute zu dem noch Besseren und dann wird das eine ganz, ganz runde Sache. Also das hat mir gut gefallen, wie du das gerade herausgestellt hast, wo eben auch wirklich die Mehrwerte bei uns im deutschen im Alpenverein auch liegen. Also das finde ich richtig gut. Wenn wir mal schauen, wir haben ja jetzt gehört, dass eben die Trainer und Trainerinnen und die Tourenleiter und Tourenleiterinnen eben auch sehr, sehr viel an Ausbildungsangebote nutzen können. Jetzt haben sie es geschafft, sie haben die Prüfung abgelegt, sie sind jetzt eben geprüft und können auf die Mitglieder losgelassen werden. Wie halten die sich denn eigentlich fit? Ist da bei dir in deinem Gebiet an der Bundesgeschäftsstelle auch sowas wie wie soll ich sagen, so ein Hochhalten der Ausbildungsqualität, wenn einer die Prüfung schon lange Jahre hinter sich gebracht hat, auch Gegenstand in deinem Job, oder macht das dann wieder ein anderer Kollege, dieses Heißhalten auf kleiner Flamme gekocht Heißhalten?
Also es ist tatsächlich so, wenn ich eine Ausbildung im Alpenverein mache, das ist ja eine vom DOSB, also vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannte Trainerlizenz, die geht immer mit einer Weiterbildungspflicht einher. Das heißt, nach Erstausbildung muss ich innerhalb von 3 Jahren die erste Fortbildung besuchen und danach alle 2 Jahre. Und das ist aber der reine Lizenzerhalt. Und wenn es darum geht, so selber fit zu bleiben, dann erlebe ich das leider immer noch häufig, dass Trainerinnen und Trainer dann, ja, während sie eigentlich eine Funktion als Trainer innehaben und sich um das Sporttreiben anderer kümmern sollten, dann selber mit Klettern gehen. Da mag man unterschiedlicher Meinung sein. Ich weiß einfach selber darum, selber Trainer zu sein, einen ganz normalen Job zu haben und dann selber als Sportler sich noch fit halten zu wollen, bedeutet einfach, dass man ein sehr gutes Zeitmanagement braucht und in den Randbereichen dann versucht, sich mit allen Tipps und Tricks, die es irgendwie gibt, fit zu halten, sei es das Fingerboard über dem Türrahmen oder die Klimmzüge am Aufzug zum Hotel, wenn man irgendwo unterwegs ist. Wir sind ja auch beruflich immer viel unterwegs, also klar, oder ansonsten auch einfach nach dem Training konsequent nochmal eine Stunde länger bleiben, wenn alle anderen nach Hause fahren, um selber noch ein bisschen was zu machen.
Sollte auch vielleicht ein Öffentlichkeitsreferentinnen wieder noch ein bisschen mehr tun, sich selber auch noch ein bisschen mehr bewegen und nicht nur am Mikrofon sitzen und in Presseklärungen rausgehen.
Jederzeit herzlich
willkommen. Wir haben jetzt einiges gehört. Was würdest du also nochmal vielleicht ganz knapp sagen, was sollen die Hörerinnen und Hörer jetzt konkret tun, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich glaube, ich habe verstanden, dass das eine Chance ist, als Tourenleiterin und Tourenleiter oder Trainer und Trainer unterwegs sein zu wollen. Wie sind die ersten Schritte? Was sollen sie unbedingt jetzt machen, die Interessenten?
Der erste Schritt ist immer eine Kontaktaufnahme mit der Sektion, in der man gerade unterwegs ist. Das ist meistens, ne, da kennt man die Leute, dann geht man zum Ausbildungsreferenten, oder wenn man den nicht kennt, dann meldet man sich bei der Geschäftsstelle und lässt sich verweisen an den Ausbildungsreferenten. Und dann geht es vor allen Dingen darum, dass ich mir auch tatsächlich schon Gedanken mache, naja, wo möchte ich mich denn weiterentwickeln? In welchem Bereich? Wir haben, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Disziplinen und auch dementsprechend ein ganz buntes Ausbildungsangebot, unterschieden zwischen Sommer und Winter, Indoor und Outdoor. Ja, also muss ich mir einfach Gedanken machen, wo ist mein Weg? Was habe ich für Ziele? Da helfen wir auch immer bei. Ne? Natürlich schicken wir die Leute, wie gesagt, selber zu den Ausbildungen. Und da ist einfach der Weg zum Ausbildungsreferenten der erste, um dann gemeinsam in diese Überlegung einzusteigen. Ne? Wo sehe ich mich perspektivisch? Wo habe ich eventuell auch noch Nachholbedarf? Wo muss ich mich einfach nochmal weiterbilden? Weil es ist natürlich auch so, dass ich, um eine gewisse Trainerausbildung zu machen, auch ein gewisses Leistungsniveau brauche. Es gibt immer auch Eingangsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und da ist der Ausbildungsreferent immer ein ganz guter Ansprechpartner, auch um das eigene Können einzuschätzen. Und dementsprechend ist das in der Regel der erste Weg.
Vielleicht ist es dann nicht unbedingt, dass man, wenn man Weltmeister machen will, Weltmeister sein muss. Aber vielleicht, wenn man jemand irgendwo hochschickt, dann sollte man auch selber noch da hochkommen. Also das wäre vielleicht dann auch nicht das Schlechteste.
Naja, das wird tatsächlich irgendwann im Leistungssport relativ schnell, auch mit den 10-Jährigen schon schwer, weil die mittlerweile einfach unfassbar fit sind. Ja. Also ich komme nicht überall rauf, wo meine Kids hochkommen. Nein, aber ich brauche ein Mindestniveau, das ist es immer. Und es geht vor allen Dingen um Seil- und Sicherungstechnik, also die Standards als Sportler, die muss ich einfach beherrschen, weil ich dann natürlich in einer gewissen Verantwortung bin.
Natürlich. Nico, mich würde noch interessieren, vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs, welche persönlichen Ziele du als Mitglied einer Sektion, in deinem Fall eben Sektion Siegburg, oder eben als Vorstandsmitglied der Sektion oder aber auch als Bundestrainer im Deutschen Alpenverein hast. Persönliche Ziele ist die Frage. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, was du erreichen möchtest noch?
Also auf der einen Seite habe ich natürlich eigene sportliche Ziele. Es gibt noch ganz viele Touren, die ich unbedingt klettern möchte. Mhm. Aber ich habe natürlich vor allen Dingen die Hoffnung, dass wir innerhalb des Vereins diesen Spagat zwischen unseren Werten und Überzeugungen im Bereich Naturschutz und Nachhaltigkeit mit dem Leistungssport vereinbaren können. Und da merke ich insgesamt im Moment, haben wir eine ganz große Herausforderung innerhalb des Verbandes, dass wir unterschiedliche Meinungen und Haltungen dem Leistungssport gegenüber haben. Es gibt ganz viele Sorgen, dass ein Leistungssport gar nicht so toll ist und vielleicht Gefahren birgt für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und da gilt es aus meiner Sicht einfach viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass Leistungssport etwas ist, was ganz, ganz großartig für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen sein kann, wenn er gut ausgeführt wird. Und dafür müssen wir die Trainerausbildung weiterentwickeln und dafür müssen wir aber vor allen Dingen auch deutlich machen, dass ein Leistungssport schlecht durchgeführt natürlich was ist, wo man sich überlegen muss, funktioniert das? Also ich brauche ein gewisses Commitment dafür. Wenn ich jetzt beispielsweise an hauptamtliche Landestrainerstellen denke, dann ist das ein absolut richtiger Schritt und ich hoffe, dass wir es schaffen, da einen guten Weg mit allen Beteiligten zu finden. Und da ist vor allen Dingen ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig und da hoffe ich einfach, dass wir alle mitnehmen können auf diese Reise, weil der Sport sich weiterentwickelt und ganz, ganz viele Chancen, wie gesagt, für Menschen und Gesellschaft bietet. Und da gilt es natürlich, in einem demokratischen Verein alle mitzunehmen. Und genau. Das hoffe ich, dass wir das hinbekommen.
Nico, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich sehr überzeugend. Ich habe sehr viel dazugelernt, wie fast in jedem, oder eigentlich nicht fast, sondern in jedem Interview lerne ich immer eine unheimliche Menge dazu. Du hast auch sehr, sehr viele Details preisgegeben. Das fand ich richtig, richtig gut. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns im Alpencast genommen hast. Das war Nico Schlickum, der Bundestrainer im Deutschen Alpenverein. Nico, wir wünschen dir alles, alles Gute. Mögen die Ziele, die du dir jetzt selber gesteckt hast, erreichbar sein. Und das wünschen wir dir. Alles Gute. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank auch für dein Interesse, für den Podcast. Ich finde, das ist ein total cooles Format. Ich wünsche dir natürlich, dass der auch genauso angenommen wird, wie du dir das wünschst. Insofern ganz herzlichen Dank. Und ja, bis bald.
Ja, bis bald. Wir hören uns wieder. Mach's gut. Danke. Tschüss, Nico.
Ciao.
Sehr informativ. Das war er, der DAV-Bundestrainer Nico Schlickum. Also, TrainerInnen und TourleiterInnen braucht das Land. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bitte abonniert den Podcast, den Alpencast. Das wäre schön. Am 5. November soll es also weitergehen mit dem Thema Social Media. Zu Gast wird eine Social Media Managerin sein, von einer sehr großen Sektion des DAV, wenn nicht der größten Sektion. Wir freuen uns schon drauf und dürfen also gespannt sein, was sie uns zu berichten hat. Bis dahin, macht's gut!
Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.